Und deswegen tue ich mir damit ganz schwer und bleibe dabei, die Gruppe ist das Größte. Und das ist das, warum wir erfolgreich sind. Und natürlich hat diese Gruppe wahnsinnig gute Fußballer. Sonst wären wir ja auch nicht da.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast. Unser heutiger Gast ist 35 Jahre alt, schon sein halbes Leben lang Trainer. Er coacht seit dem 12. August 2024 die Herrenmannschaft des SV Meppen und steht seit einigen Tagen in einer Reihe mit Aufstiegstrainern wie Rainer Persicke, Johann Lünemann und Christian Neidhardt. Wir sagen hallo und herzlich willkommen, Lukas Beniermann.
Hallo Dieter, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, wir haben uns entschieden, zwei Folgen aufzunehmen mit dir, ähnlich wie vor einem Jahr mit Vorstandssprecher Andreas Krämer. In der nächsten Folge geht es um die Zukunft in der dritten Liga und heute kümmern wir uns mal um die vergangenen Wochen und Monate und wollen mal die Saison Revue passieren lassen. Ja, wenn wir nochmal auf diesen 2. Mai 2026 schauen, euer Heimspiel gegen den Bremer SV, was ihr dann in letzter Sekunde verloren habt, alle Kameras standen bereit, alle Kameras waren auf euch gerichtet. Am Ende habt ihr dann noch ein bisschen warten müssen, weil das Spiel verloren wurde, aber Oldenburg gleichzeitig oder später dann gegen Flensburg verloren hatte. Um 1952 war es soweit. Ja, wirkt dieses Meistergefühl schon irgendwie bei dir?
So langsam, aber sicher setzt es sich tatsächlich. Um auf den 2. Mai zurückzukommen, ja, es war, glaube ich, eine Geschichte, die auch nur der Fußball schreibt. Alles war angerichtet. Wir haben sportlich nicht geschafft, unser Gesicht der Saison zu zeigen, was dann mit Sicherheit viele Gründe hat an so einem Tag. Und dass uns das passiert, was uns selber oft gelingt, sprich, dass man in der letzten Minute dann trifft, wie es der Bremer SV an dem Tag geschafft hat, was uns dann auch oft widerfahren ist auf der anderen Seite. Passt dann vielleicht auch zur Saison. In dem Moment Schockstarre. Ja, es sah ja so aus, als wären wir gerade abgestiegen, aber es hat sich dann relativ schnell wieder gesetzt. Und wir wussten für uns, es ist nur aufgeschoben. Und das, hinten raus war es dann ein ganz, ganz fantastischer Tag. Ja.
Ja, als dieses Tor für den Bremer SV gefallen, ich meine, das war ja auch ein Sonntagsschuss, der fällt ihm so vor die Füße, er trifft ihn super. Die haben vorher gar nicht so riesigen Anstalten noch gemacht, irgendwie noch ein Tor machen zu wollen. Was hast du in dem Moment gedacht?
Ja, man hat, glaube ich, gemerkt, dass der Bremer SV ganz glücklich war, hier einen Punkt zu holen. Wir haben so ein bisschen den Balldruck vermissen lassen, das, was uns die ganze Saison ausgezeichnet hat. Auch das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe, weil für uns dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler dachte, komm, der Punkt reicht uns hier heute, dann geht hier gleich der Puck hoch. Somit haben wir irgendwie nicht mehr das Gleiche gemacht. Der eine oder andere wollte anlaufen, andere nicht. So, dann kam viel zusammen, fällt ihm genau auf den Fuß. In dem Moment, ja, denkst du, es kann nicht wahr sein. So, aber für mich irgendwie auch klar, deshalb kommen doch die Leute ins Stadion. Natürlich wollten an dem Tag alle was anderes, aber wenn man immer vorher genau wüsste, was passiert, dann wäre der Fußball nicht so anerkannt, wie er ist, weil es am Ende immer darum geht, dass auch immer was Besonderes passieren kann. Und an diesem Tag ist auch was Besonderes passiert, auch wenn alle Mappen sich was anderes gewünscht haben. Ja,
ja, du hast selber auch gesagt. Und das sagen ja auch alle, die so einen Erfolg feiern. Man muss das dann erstmal auch irgendwie ein bisschen sacken lassen. Was ist jetzt so das Gefühl im Nachhinein? Ist es Freude? Ist es Erleichterung? Ist es Genugtuung, dieses Ziel erreicht zu haben? Was geht da in dir vor?
Braucht Zeit, glaube ich einfach. Also das vergangene Wochenende nach unserem Sieg beim SV Drochtersen-Assel hat mir wahnsinnig gut getan, weil wir wirklich mal 2 Tage nicht am Gelände war und das wirklich mal so ein Stück weit ein bisschen verarbeiten konnte. Man hat sehr, sehr lange auf dieses Ziel hingearbeitet. Ich weiß, dass ich am 12. August 2024 bin ich Trainer geworden mit dem Wissen, okay, dieser Verein möchte zurück in die dritte Liga. Es war mit Sicherheit nicht alles immer ganz einfach in den Monaten. Und dann haben wir uns letzten Sommer in der Neubesetzung getroffen und haben gesagt, dieses Jahr attackieren wir, der Verein will hoch. Wir haben nur ein Ziel und wenn man dann monatelang auf dieses Ziel hinarbeitet mit ganz, ganz viel akribischer Arbeit und nahezu alles diesem Ziel unterordnet und man ist soweit, dann ist man erstmal glücklich. Aber andersrum folgt auch so eine kleine Leere tatsächlich, die man bei sich selber findet. Und da war ich auch nicht alleine, wenn ich mit meinen Spielern und Kollegen rede, aber jetzt mit ein bisschen Abstand. Fühlt sich einfach gut an. Wir freuen uns jetzt auf das, was kommt, dass wir noch einmal vor 13.000 spielen können hier am Samstag und danach diese, diesen Erfolg weiter gebührend feiern dürfen, weil es, glaube ich, auch einfach mehr als verdient ist. Und auch die Truppe, wenn ich an die Truppe denke, die muss so viel verzichten, die jungen Menschen, dass man das einfach mal verdient hat. Und dann danach ist wieder harte Arbeit angesagt, weil das, was auf uns trifft oder das, was folgt, wird ganz, ganz viel harte Arbeit benötigen.
Ja, interessant. Von dieser Lehre sprechen ja viele Sportler, wenn sie so ein Ziel erreicht haben, nach dem Motto, okay, was kommt jetzt? Aber das ist dann einfach auch vielleicht ein Prozess der Verarbeitung von solchen Dingen, denke ich, ne?
Ja, ich glaube auch. Und auch das Thema, man arbeitet immer an einer Sache und auf einmal ist es geschafft. Mhm. So, ich glaube, das spielt auch noch mit rein. So. Jetzt, also ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte, tatsächlich. Jetzt nicht sonderlich schlimm, aber so für den Moment, dass man so denkt, und jetzt? Aber grundsätzlich ist man, glaube ich, jetzt auch in der Verpflichtung. Und das fordern wir irgendwie auch gegenseitig ein, jetzt einfach mal den Moment genießen zu dürfen, versuchen zu realisieren, was wir hier geschafft haben. Weil es mit Sicherheit keine gewöhnliche Saison ist und auch keine gewöhnliche Meistersaison.
Mm. Den Moment habt ihr an dem Abend dann schon genossen. Ich kann mich erinnern, Simon Engelmann war dann auserkoren, noch die Trainerdusche zu machen mit dem Eimer. Du hast es aber dann humorvoll natürlich auch genommen, weil es irgendwie auch dazugehörte. Ja, wie ist der Abend dann eigentlich noch weiter verlaufen? Seid ihr noch in der Stadt gewesen? Habt ihr noch mit den Fans an der Theke gestanden? Wie ist das? Schlagen die alle auf die Schulter und sagen, Mensch, Lukas, ich hab's immer gewusst? Oder wie funktioniert so ein Abend dann?
Der Abend nahm so ein bisschen im Verlauf des Oldenburg-Spiels seine Formen an. Als Flensburg dann in Führung ging, hat man gesehen, es kommen immer mehr werden Leute wieder zum Stadion. So der harte Kern oder einige von den Jungs haben hier auf der Leinwand das Spiel geschaut. Teile der Mannschaft waren auch hier. Die Geschäftsstelle war komplett versammelt hier. Im Trainerteam waren wir auch da und wir haben uns darauf committed, wenn es irgendwie spannend wird, dann treffen wir uns heute Abend nochmal wieder. Also vielleicht für später, war die Aussage. Und hinten raus waren dann alle Jungs auch wieder hier. Es kamen immer mehr Mappen da. Wir haben hier auf der Süd am Tower das ganze Thema ausgiebig gefeiert. Und ich glaube, auch wenn sich alle den Nachmittag anders vorgestellt haben, wenn man dann aus so einem Tief kommt, weil das Tief war ja da nach dem verlorenen Spiel am Nachmittag, dann ist es nochmal eine ganz andere Freude. Also alle hätten diese 13.000 Leute gerne auf der Welt gehabt, aber so war es auch ganz, ganz besonders. Und wir sind dann gemeinsam mit den Fans, ich glaube gegen 10 Uhr in die Stadt marschiert. Polizei war dabei. Ich habe gehört, das waren 2000 Mappen da. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das waren wohl diese Polizeiangaben. Ganz besonderer Abend auf jeden Fall natürlich. Ich habe ganz, ganz viele Menschen getroffen, die einfach nur Danke gesagt haben. Und das ist mit Sicherheit auch was man in dem Moment dann zu schätzen weiß. Ich weiß aber auch, dass wenn man jetzt fast 2 Jahre in diesem Job ist, dass das alles immer nur ein Moment ist. Also den Moment darf man genießen und mit Sicherheit will ich auch gar nicht kleinreden, was wir hier geschafft haben. Das ist ganz großartig und in dem Moment freue ich mich auch, wenn ich so viele freudige Gesichter sehe, die wirklich sagen, danke, wir sind zurück in der dritten Liga und dazu habe ich dann mit Sicherheit auch mein Teil beigetragen, aber insgesamt muss man, glaube ich, wissen, dass es einfach ein Tagesgeschäft ist und diesen Moment darf man genießen, man muss das nur alles richtig einordnen. Passend dazu, ein Spieler hat letzte Woche noch zu mir gesagt, nachdem wir es dann geschafft haben, Trainer, was wir in den letzten 2 Jahren hier zusammen erlebt haben, das reicht auch für 10 Jahre. So einfach an Emotionen, an Höhen und Tiefen und das passt, glaube ich, ganz gut, ja.
Ja, du hast selber auch mal gesagt, diese Tiefen gab es ja auch in der letzten Saison, als ihr mal 10 Spiele hintereinander nicht gewonnen habt. Natürlich auch unterbrochen von der Winterpause, muss man auch sagen. Man kann auch jedes Spiel für sich dann auch einzeln betrachten, aber am Ende steht halt so eine Serie. Du hast mal gesagt, du hättest einen ganz guten Umgang mit Kritik gefunden. Was ist das für ein Umgang? Wie steckst du das weg? Sagst du, okay, ich muss nicht alles lesen oder ich muss nicht alles mitbekommen oder wie ist das bei dir?
Das ganz Entscheidende in meinen Augen ist, dass man Dinge von Menschen annimmt, die man schätzt, die nah dran sind. So, ich habe relativ schnell, als ich Trainer wurde, aufgehört, in den sozialen Medien überhaupt irgendwas zu lesen, weil ich der Meinung bin, jeder darf eine Meinung haben, aber die meisten Menschen, die sich dort äußern, sind einfach nicht nah dran. Und ich kenne sie nicht persönlich, in Teilen schreiben sie mit einem Pseudonym. Warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Warum soll ich mein persönliches Zufriedenheitsgefühl in dem Moment davon abhängig machen, was irgendjemand schreibt? Und da sind mit Sicherheit auch ganz viele Leute dabei, die haben eine fachmännische Meinung und ist doch alles okay. Aber ich bin dann eher nah an den Menschen im Verein, wo ich sage, da habe ich ein Vertrauen. Die sagen mir ehrlich ihre Meinung. Und wenn ich Mist baue, dann sagen die mir das im privaten Umfeld. Und wenn man sich auf diese Menschen beschränkt, ich glaube, dann kommt man ganz gut klar. Es ist ja einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Das ist ja jetzt nicht, ich bin Lukas Benehmann und Trainer des SV Meppen. Und ich habe ein Problem, weil auf Facebook, Instagram oder was weiß ich wo, mögen die Leute meine Arbeit nicht. Das ist ja, geht ja viel weiter. Jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, kennt dieses Thema, dass sich andere Personen über einen äußern und manchmal, glaube ich, vergessen, dass hinter dieser öffentlichen Person auch ein Mensch steckt. So. Und dann muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein mit der Art und Weise, mit der Meinung, mit der Tiefe. Aber ich für mich kann sagen, dass ich es geschafft habe, mich einfach nicht damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und wenn irgendwas ganz gravierend ist, dann habe ich genug Leute in meinem Umfeld, die mich darauf hinweisen würden.
Mhm. Ja. Und ich glaube, das Problem an sich ist ja, wie gesagt, Kritik ist ja in Ordnung, sachliche Kritik, wo man sich vielleicht irgendwie auch Überlegungen machen kann. Aber das Problem ist häufig, dass es eine persönliche Kritik wird, dass es ins Persönliche geht. Und das ist vielleicht auch das, was diese sozialen Medien dann eher zu asozialen Medien dann am Ende auch machen. Ne?
Ja, also es ist ja auch nicht so, dass jeder kann zu mir kommen. Ich habe im Stadion auch schon Diskussionen geführt oder am Trainingsplatz, wo auch immer. Ich bin ja immer bereit, über die Sache zu reden. Aber zu Hause vor seinem Rechner zu sitzen und sich irgendwie zu profilieren wollen, das ist was. Brauche ich nicht. Und von daher lässt mich das relativ kühl, wenngleich ich jetzt sagen kann, und auch das Momentaufnahme, als wir da in die Stadt marschiert sind oder was dann auch jetzt seit dem 2. Mai passiert ist, wie viel Dankbarkeit da ist und wie viele Menschen auch da waren, die über die ganze Zeit da waren und die sagen, hey, ich glaube an den Weg. Und mit denen jetzt das Ding zu feiern, das ist schon was ganz Besonderes. Und das sind jetzt auch nicht sonderlich wenig, aber diese Menschen, von denen ich rede, das sind nicht die öffentlich laut sind. Mhm. So, also es gibt ganz, ganz viele Menschen im Vereinsumfeld, die diesen kompletten Weg mit begleitet haben, denen ich vertraue und wo ich auch sage, ey, für euch machen wir das doch alles hier.
Mhm. Ja, und diese Menschen waren auch schon da, als dann im letzten Sommer sozusagen die Vorbereitung gestartet ist. Was ich mich noch gefragt habe, es war ja ein außerordentlicher Support bei den Heimspielen sowieso, aber auch auswärts. Seid ihr eigentlich auf die Fans zugegangen im letzten Sommer und habt gesagt, komm, wir haben dieses große Ziel, das können wir aber nur mit euch erreichen? Weil auf mich wirkte es so. Es gab ja jetzt nicht viele Phasen, wo ihr jetzt mit Niederlagen oder sowas hattet, noch nie zwei Niederlagen in Folge. Aber selbst die Spiele, die ihr dann verloren habt, waren ja nicht so, dass die Fans euch dann irgendwie an den Pranger gestellt haben. Gab es dann irgendwie nochmal einen Schulterschluss mit den Fans?
In der vergangenen Rückrunde war es ja so, dass es relativ schnell auch in die Richtung ging, hey, wir packen das zusammen. So, natürlich gab es auch mal Pfiffe. Ich erinnere mich an das Spiel in Lübeck, das war echt nicht schön, auch die Diskussion vor dem Zaun. Aber auch danach ist man sich schon wieder näher gekommen, gerade die Mannschaft und die Fans. Und dann haben wir im Sommer mal ein gemeinsames Grillen veranstaltet mit der Fanszene, organisiert, gemeinsam einen Termin gesucht mit Mannschaft und Fanszene, haben uns eingeschworen auf die Saison. Und ich glaube, in dieser Saison, wenn wir über das Sportliche reden, das werden wir sicher gleich auch noch tun, war es ja so, dass wir am Anfang der Saison zwar gut reingekommen sind, dann so einen kleinen Wackler schon im August hatten, aber unsere Fanszene war immer da, die ganze Saison über. Und auch in einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Der Auswärtssupport war ganz großartig. Und selbst bei den Heimspielen hier, wo vielleicht Teile der Tribünen schon wieder unruhig wurden, da waren die Jungs, die auch auswärts da sind, die waren da und die waren positiv und das hat uns getragen und das haben wir noch am vergangenen Samstag einfach nochmal gemerkt, welche Emotionen da waren und da können wir einfach nur ganz, ganz dankbar sein, dass wir so eine Unterstützung haben.
Ja. Ihr habt dann, 7 Spieler sind weggegangen, ihr musstet im Prinzip eine neue Offensive zusammenbauen, weil die Offensive im Prinzip den kompletten Verein verlassen hat. Ihr habt dann 7 externe Zugänge gehabt, 2 aus dem eigenen Stall. Wie schwierig war es, diese Wechsel zu ermöglichen oder stand relativ frühzeitig fest, dass diese Person, dass dieser Kreis wird, der neu zur Mannschaft stoßen wird?
Ja, es ist ja so, dass glaube ich, Simon Engelmann der einzige Transfer war, der schon feststand, bevor der neue sportliche Leiter Ole Firmi-Smith das Amt übernommen hat. Jetzt darf man, glaube ich, die Arbeit von David vorher auch nicht schmälern. Im Winter haben wir noch Dominik Domröse, Eric Zenger verpflichtet, die auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Was dann aber passiert ist, ab Anfang Mai war Femi da, wir haben uns nahezu täglich ausgetauscht, haben gemerkt, wir haben echt eine große Überschneidung, was den Gedanken angeht, was es braucht, um hier erfolgreich zu sein. So Femis Input kann man da gar nicht hoch genug bewerten bei der ganzen Sache. Alles aber in einer Art und Weise, wo wir sagen können, wir haben den Austausch, wir müssen mit den Jungs arbeiten. Von daher, dass der Kader so aussieht, wie er aussieht, mit Sicherheit da ein großer Verdienst von der sportlichen Leitung, ganz, ganz sicher. Und dann aber alles gemeinsam Hand in Hand gemanagt. Da haben wir es geschafft, auch diese neuen Jungs relativ schnell zu integrieren. Es hat nicht lange gedauert. Und was daraus gewachsen ist, macht mich einfach wahnsinnig stolz.
Mhm. Ja, und Ulle Fiemi hat ja auch gesagt, das ist so ein Zusammenfügen von Individualisten, Es ist ja das eine, die Mannschaft körperlich sozusagen an die Belastung heranzuführen in diesen 5-6 Wochen Vorbereitung und das andere sozusagen eine neue Gruppe zu formen mit bestimmten Hierarchien, gruppendynamische Prozesse, die dann hier wie auch in Kraft treten. Was schiebt man dann als Trainer an und wie genau schaut man vielleicht in der Vorbereitung hin, Mensch, passt das mit dem und dem Spieler auch innerhalb der Gruppe?
Es ist ganz wichtig, gemeinsame Regeln zu haben und zusätzlich halt Werte, Prinzipien. Das haben wir in einem Workshop in unserem Trainingslager unter Moderation von Femi. Jeder hat sich mit eingebracht, ganz gut hinbekommen. Auch da einfach eine wahnsinnige Schnittmenge, was einfach Führung angeht. Also wenn man darüber spricht, wie führt man eine Gruppe, da gibt es ja verschiedene Führungsstile und da sind Femi und ich ganz, ganz nah beieinander. Und ich glaube, dass das ein Riesenglück ist dafür, dass wir im Trainerteam gemeinsam mit der sportlichen Leitung diese Mannschaft so geformt haben, zusätzlich die passenden Charakter in die Kabine geholt haben, die da das komplett mittragen. Also das ist ein komplettes Gemeinschaftsprojekt, wo man auch keinen rausnehmen kann. Und da bin ich jetzt auch gar nicht nur bei den Jungs, die Woche für Woche vielleicht in der ersten Reihe stehen. Da bin ich auch bei den Jungs, die vielleicht gar nicht mal so oft im Kader standen oder weniger Minuten bekommen haben, weil jeder Einzelne das angenommen hat, sich selber nicht zu wichtig genommen hat über das Jahr. Wenn man ein Thema hat, wusste man, die Tür ist offen, wir sprechen. Und so sind wir wirklich sehr, sehr gut durch diese Saison gekommen. Und neben der sportlichen Qualität, die wir haben, das ist, glaube ich, die Kunst, es zu schaffen, auf Strecke einfach immer als Team auftreten zu können. Und es gibt immer mal Auseinandersetzungen, aber diese zu lösen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und nicht nachtragend zu sein, auch wenn mal ein Spieler vielleicht über die Stränge geschlagen hat, weil er mit seiner Rolle nicht einverstanden war. Dann passieren manchmal Sachen, wo man auch sagen kann, alles klar, für dich war es das hier. Wir haben es aber geschafft, das aus der Welt zu räumen, weil man einfach einen guten Umgang miteinander gefunden hat. Und die Gruppe ist das größte Stück bei uns an der Wand. Und da kann ich bei dieser Gruppe definitiv sagen, das ist nicht nur was an der Wand steht, sondern es wird zu 100% gelebt.
Also dann gab es durchaus Spieler, die mal sozusagen eingefangen werden mussten.
Ja, normal. Ich glaube, das gibt es ja überall. Also das und dann geht es ja immer darum, wie geh ich mit der Sache um. Und so das Thema, das alles hat ja einen Grund. Und wenn ein Spieler gerade unzufrieden mit seiner Rolle ist, dann hat er vielleicht gerade ein falsches Verständnis. Und da muss man sprechen. Und wenn man gleich dann nochmal rauszoomt und sagt, ja, was ist denn mit deinem Kollegen? Da macht er das so schlecht die letzten 20 Spiele? Oder warum meinst du, dass du da jetzt stehen musst? So, und dann gibt es inhaltliche Themen, die man mit Spielern bespricht, woran kannst du arbeiten, damit du näher an den Kollegen rankommst. Aber dass man einfach darüber spricht und nicht, manchmal muss man Dinge auch stehen lassen, klar. Aber alles hat einen Grund und wir als Trainerteam in der Führung sind immer gewillt, auch Dinge einfach aus der Welt zu räumen, damit es weitergehen kann. So, wenn ich in die Kabine gucke, ich habe gerade angesprochen, dass es Jungs gibt, die vielleicht sportlich gar nicht in der ersten Reihe stehen und trotzdem einen riesengroßen Wert haben, dann gibt es natürlich auch eine Hierarchie, die sich gebildet hat. So, wenn ich an den Sommer denke, jetzt haben wir mit Jonas Fedel den Kapitän, der Kapitän geblieben ist, dann haben wir im Trainerteam Torben Peters mit hinzugenommen als Neuzugang, der den Verein kennt und trotzdem auch von Jonas und Torben einfach in alle Richtungen, jeder dafür Verantwortung übernehmen, jeder soll sich äußern. Das ist egal, ob es der Jugendliche ist, der bei uns mitläuft oder der älteste Spieler, der vielleicht schon Profi-Erfahrung gesammelt hat. So. Und das hat die Gruppe geschafft, haben wir gemeinsam geschafft.
Ja, dann war die Vorbereitung schon sehr gut gelaufen. Ihr habt auch gute Resultate geholt, wobei natürlich alle immer sagen, okay, das ist in Anführungszeichen nur die Vorbereitung. Man entwickelt ja ein Gefühl dafür, die Gruppe könnte funktionieren, der Fußball könnte funktionieren. Dann begann die Saison, ihr habt in Emden das erste Spiel gewonnen. Emden war der große Titelanwärter. Dann gab es den Heimsieg gegen den VfB Lübeck. Dann kam dieser kleine Knick. Niederlage gegen Oldenburg zu Hause und in Altona dieses chaotische Spiel, wo ihr 1-4 hinten legt und am Ende noch 4-4 spielt, sogar fast noch gewinnen könnt. Ganz ehrlich, wie viel Druck war da drauf in dem Moment, weil natürlich dann die Ersten so aus ihren Löchern kommen und Kritik üben.
Ich hab's gleich gewusst, ne?
Ja, genau.
Mit dem Benehmern wird's doch nichts.
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger
50, the 40, the 30, there's the...
und mehr. Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV-Mappen-Fans.
Dadurch, dass wir intern klar waren und für uns gesagt haben, wir wissen, was wir können, wir wissen, dass das funktioniert. Und das alte Ding hat mich wahnsinnig geärgert. Wir kamen zu spät an. Der Platz war nicht dafür gemacht, unseren Fußball zu spielen. Wir waren aber auch einfach schlafmützig, wenn ich mir die Gegentore angucke. Ja. Heute noch, dann kriege ich heute noch Puls. Und hinten raus musst du sogar noch gewinnen, wir haben es nicht geschafft. So. Ja. Trotzdem nach 1-4, 4-4 zu spielen, okay. Dann nach war das Spiel gegen Oldenburg, wenn ich mich recht erinnere.
Davor, ne? Also es war erst Oldenburg, dann Altona. Aber ich bin mir relativ sicher. Ich meine ja, aber jetzt, wo du mich so fragen
kannst. Ja, gegen Lübeck zu Hause gespielt, dann in Altona, dann in Oldenburg zu Hause.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja. Das ist ja auch ein Spiel, wo wir echt schläfrig ins Spiel gekommen sind. Aber so ab der 30. haben wir die Kontrolle. Dann haben wir Powerplay in der zweiten Halbzeit. Dann fangen wir uns ein. Dann gibt es noch diese Lubongo-Szene, wo man einfach sagen muss, das stand von 0-0, wir hätten gegen 10 spielen können. Und das sind so Kleinigkeiten, die vielleicht am Ende Zünglein an der Waage sein können, wie sich eine Saison entwickelt. Wir wussten, mit der ersten halben Stunde sind wir nicht einverstanden, aber danach waren wir besser als Oldenburg. So. Und wir, was ich auf jeden Fall sagen kann, die Gruppe hat an sich geglaubt, wir sind ruhig geblieben, auch Kompliment an die Führung, auch in Kombination mit Femi dann, wo wir einfach sagen, nee, wir machen das inhaltlich doch gut, so. Wir werden unsere Spiele gewinnen und das haben wir danach dann ja auch wieder getan. Für mich noch ein wichtiger Moment war danach dann das Spiel gegen Schöning, wo wir in der Pause hinten lagen und das war die Probe auch für das Stadion, weil es hatte schon Züge der Rückrunde, muss ich sagen, zwischendurch, außer das, was ich gerade angesprochen habe, die Szene war da, es wurde gesungen, es wurde gemacht, aber es kamen halt schon wieder viele, viele Rufe. Und dann rauszukommen, um zu sagen, nee, wir sind besser als Schöning, wir regeln das jetzt, am Ende gewinnen wir 5-1. Das sind dann schon so Momente, die so eine Saison vielleicht auch braucht, um einfach so ein bisschen als Brandbeschleuniger, das, was man vielleicht auch braucht nach so einer Rückrunde. Oder, der Schlusspunkt der Rückrunde war jetzt ja auch nicht so mies, aber wir haben ein bisschen was hinter uns gehabt. So, und dann kamen wir, glaube ich, mehr ins Rollen. Aber in dem Moment war natürlich ein bisschen Druck drauf, gerade extern, aber in der Truppe, und das ist ja das, was ich dann auch, wenn es um Kritik geht, was ich gerade sage, die Menschen, die die Arbeit wirklich bewerten können, mit denen versuche ich einen ehrlichen Austausch zu pflegen und die dürfen mich auch gerne kritisieren inhaltlich. Und da bin ich für alles offen. Aber solange es da ruhig bleibt, halte ich, glaube ich, von außen noch eine ganze Menge aus.
Ja, das Schöning-Spiel ist interessant, dass du es ansprichst. Erste Halbzeit war wirklich schwierig, die Zuschauer wurden unruhig. Das ist ja im Prinzip die Geburtsstunde von Erik Zenger gewesen eigentlich in dem Spiel. Warum ist er dann auf einmal so explodiert? Weil dann war er im Prinzip ja die prägende Figur auf der Sechserposition. Vorher hatte Ersin da so ein bisschen die Position. Man hatte auch das Gefühl, dass Ersin das gut getan hat, dass Erik sozusagen die von hinten diese Quarterback-Rolle oder wie auch immer man sie nennen will, bekommen hat. Wie kam es dann auf einmal zu dieser Explosion von Erik Zenger?
Ich glaube, zu Erik kann ich sagen, so erstmal haben wir Erik ja nach Meppen geholt, weil wir der Meinung waren, er kann der Gruppe ganz viel geben. Und ich glaube, jetzt mit 1,5 Jahren mit Erik Zenger im Meppen-Trikot können wir sagen, genau richtig. Erik hat aber ein bisschen gebraucht. So. Und vielleicht habe ich ihm am Anfang der vergangenen Saison auch Unrecht getan. Auch das haben wir aus der Welt geräumt. Das sind ja so Themen, wenn ich sage, man spricht über Sachen, vielleicht wurde man ihm da nicht ganz gerecht. Und trotzdem kam Erik ja auch aus einer Phase mit ganz wenig Spielpraxis. So. Die Sommervorbereitung hat er für sich genutzt, um entsprechend wieder auf sein Level zu kommen. Am Anfang der Saison haben wir uns da noch anders entschieden. Aber er hat gedrückt, gemacht, wurde immer besser. Und am Ende war er mit Sicherheit einer unserer Schlüsselspieler in der abgelaufenen Saison. Auch wenn es ein bisschen Zeit gedauert hat, die Rückrunde plus X, wo ich auch sagen muss, aber nochmal, das haben wir aus der Welt geräumt, weil es einfach da der Austausch ganz, ganz wichtig ist, wo man ihm vielleicht auch in einer kurzen Phase mal nicht gerecht wurde, aber insgesamt Erik mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor für unseren Erfolg in dieser Saison.
Was meinst du, du hast ihm Unrecht getan, weil du zu viel von ihm erwartet hast oder und weil er diese körperlichen Rückstände noch aufholen muss und das nicht leisten konnte? Oder was meinst du genau?
Ja, insgesamt hat Erik sich weiter gesehen, als wir ihn vielleicht zum Trainerteam gesehen haben. So am Anfang der Saison, in der Vorbereitung, wenngleich er natürlich Riesenschritte gemacht hat und man auch immer sehen konnte, dass er die Qualität hat, hat sich körperlich aber auf ein ganz anderes Level gebracht. Und vielleicht in der Frühphase weiß ich, dass Erik gerne schon in einer anderen Rolle gewesen wäre. Und wir haben uns damals anders entschieden. Und in dem Moment, wo wir Erik in die Startelf genommen haben, hat er das dann auch gerechtfertigt. Deswegen bin ich dann aber auch so, dass ich danach sagen kann, hey, danke, dass du das so nimmst, wie du bist. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ja. So. Dass man auch mal eingestehen kann, dass man nicht immer alles richtig macht. Also das kann ich für mich zumindest sagen. Ich weiß nicht, ob es mir vielleicht irgendwann in meinem Leben nochmal auf die Füße fällt. Aber wenn ich vielleicht im Nachgang mal sage, das war jetzt nicht die komplett richtige Entscheidung, dann bin ich in der Lage, innerhalb meiner Gruppe dafür gerade zu stehen.
Mhm. Es gab ja dann bis zu dem Auswärtsspiel in Flensburg schon 8 Spiele in Folge ungeschlagen. Da waren 7 Siege und ein Unentschieden darunter. Dann war halt dieses 3-5 von Flensburg, was dann irgendwann für lange Zeit die letzte Niederlage sein sollte. Es folgten dann 18 Spiele in Folge ohne Niederlage, 15 Siege und 3 Unentschieden vom 4. Oktober bis 2. Mai. Meine These ist ja so ein bisschen, dass die beiden Spiele in Oldenburg, also sowohl das Pokalspiel als auch das, gerade das Rückspiel in Oldenburg, entscheidend war für die Saison, weil nach dem Pokalspiel hatte ich das Gefühl, ihr wart so richtig angestachelt nach dem Motto, jetzt geben wir keinen Zentimeter mehr nach, weil es ja auch eine unglückliche Niederlage war. Und das Rückspiel war natürlich so, dass ihr das souverän gewonnen habt, also im Prinzip nie Sorge geraten musstet, irgendwie noch ein Gegentor zu kassieren oder einen Punkt abzugeben. Und es wäre ja so gewesen, ihr wart dann nach dem Spiel, nach dem Sieg in Oldenburg, wart ihr 5 Punkte vor und Oldenburg hatte noch zwei Spiele weniger. Wenn ihr es verloren hättet, hätte Oldenburg möglicherweise natürlich dann durch die zwei Spiele nochmal davonziehen können. Hat dieses Spiel oder haben diese Spiele aus deiner Sicht auch so ein bisschen die Thermik verändert der Saison?
Wenn ich auf das Ligaspiel eingehe, dann glaube ich, du hast vorhin mal das Thema Druck angesprochen, Druck auf dem Kessel. Dann war das mit Sicherheit der Moment, wo man nach Oldenburg gefahren ist, wo wir sagen, okay, wir müssen ja heute gewinnen. So, wenn wir unser Saisonziel erreichen wollen, man weiß, es kann immer in alle Richtungen gehen, es ist auch noch Zeit genug, aber wir müssen ja heute in Oldenburg gewinnen. So, wir wussten, dass wir im Pokalspiel gerade in der ersten Halbzeit die deutlich, deutlich bessere Mannschaft waren. Wir wussten, wie wir Oldenburg wehtun können. Wir wissen aber auch, wann Oldenburg gut ist. So. Für uns war es so, wir sind in Führung gegangen im Ligaspiel und wussten für uns, okay, Oldenburg will wildes Spiel. Oldenburg stellt gleich wieder 4 Spieler in die letzte Linie, geht auf 2. Bälle. Und dann haben wir vielleicht an dem Tag einfach auch mal ein bisschen angepasst und gesagt, gut, dann macht halt, wir stellen uns ein bisschen kompakter. Und Oldenburg ist an dem Tag dann auch nicht viel eingefallen. So. Ich glaube, das war ein hochverdienter Sieg, wo wir so ein bisschen gesagt haben, jetzt gehen wir auf Ergebnisfußball in dem Moment. Wir führen hier 2-0 oder 1-0 und später das 2-0 gemacht, wo man einfach sagen muss, ja, das war eine riesen Teamleistung. Und einfach mit dem Wissen, wir wollen Regionalligameister werden und brauchen hier diese 3 Punkte und dann passen wir doch mal ein bisschen an.
Ja. Ihr habt dann diesen Rekord von 18 Spielen, ungeschlagenen Spielen in Folge erreicht. Wir haben tatsächlich lange geguckt in der Vereinschronik, ob wir irgendwas finden. Der bisherige Rekord stand bei 16 Spielen in Folge. Das war 1967, 68 in der Landesliga Niedersachsen. Das war damals die dritte Ebene unter Bundesliga und Regionalliga. Hermann Michel war Trainer, Meppen ist auch Meister geworden. Damals gab es natürlich noch die 2-Punkte-Regel. Und innerhalb der Serie sind 10 Spiele gewonnen und 6 Mal unentschieden gespielt worden. Bedeutet dir der Rekord was?
Dadurch, dass wir jetzt am Ende oben stehen, bedeutet er mir was. Weil es mit Sicherheit einer der Schlüssel war, warum wir jetzt die Regionalliga-Meisterschaft feiern dürfen. Und am Ende ist es was für die Geschichtsbücher, von daher macht seinen Stolz. Ich hätte gerne die Serie noch ein paar länger gehen, weil es ist alles in Ordnung. Wir haben unser Saisonziel erreicht. So. Und das mit verschiedenen Rekorden. Einen hast du gerade angesprochen, von daher ist das definitiv was man mit Sicherheit noch mal ein bisschen sagen lassen muss, auch über die Sommerpause. Aber in diesem Moment kann ich schon sagen, dass es mich stolz macht. Ja.
Welche Spieler muss man aus deiner Sicht besonders hervorheben? Ich weiß, das möchten Trainer nicht, gerade wenn man so einen großen Erfolg hat. Aber natürlich, es gibt Individualisten, es gibt Mannschaftsspieler, es gibt Führungsspieler. Wer war für dich vielleicht besonders wichtig? Ich hatte mit Florian Eckbers vor dem Bremer SV-Spiel gesprochen im Vorlauf zum Spiel und er hat Torben Deters genannt, weil er natürlich auch eine Identifikationsfigur ist und er ist ja nicht zum ersten Mal aufgestiegen, er hat ja unzählige Aufstiege auch erlebt. Wen würdest du hervorheben?
Ja, man muss ein bisschen trennen zwischen dem Sportlichen auf dem Rasen und das, was auch in der Kabine passiert, was drumherum passiert. Ich schiebe es einfach wieder vorweg, ich habe es gerade schon mal gesagt, die Gruppe ist das Größte und deshalb ist auch einfach jeder Einzelne wichtig. Ich bringe mal ein Beispiel. Noah Oberbeck hat sein zweites Spiel gemacht am vergangenen Wochenende. Wenn ich aber drumherum gucke, was in der Mannschaft passiert, sage ich, Noah Oberbeck ist ein wahnsinnig wichtiger Spieler in unserer Gruppe. So, auch wenn er gerade nicht unsere Nummer 1 ist. Und jetzt kann ich Julian Ulbricht nennen, weil er am meisten Tore geschossen hat. Julian Ulbricht ist auch verdammt wichtig für uns. Und auch in der Kabine ein richtig feiner Kerl, ein richtig wichtiger Spieler. Nur, wir werden manchmal die Jungs, die vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, die kommen immer ein bisschen zu kurz. Und deswegen tue ich mir damit schwer, wenn Florian vor dem Deters sagt, da hat er mit Sicherheit recht. So, Jonas Fedel ist unser Kapitän. Wir können ewig weitermachen. Ich habe gerade Eric Zenger gelobt, der für uns ganz, ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt noch weitere Namen nenne, ich werde den Menschen nicht gerecht. Und deswegen tue ich mir damit ganz schwer und bleibe dabei. Die Gruppe ist das Größte. Und das ist das, warum wir erfolgreich sind. Und natürlich hat diese Gruppe wahnsinnig gute Fußballer. Sonst wären wir ja auch nicht da. So, wir können weitermachen. Dominik Domrus ist der Verteidiger mit den meisten Scorern in der Liga. So, es wird der Sache nicht gerecht. Und jeder Einzelne, der dieses Trikot trägt, der sich auf das committet hat, den Weg, den wir gerade gehen, ist völlig zu Recht Regionalligameister und hat seinen Teil dazu beigetragen. Und dann nehme ich sogar einen Armin Muja, der nur einmal eingewechselt wurde, aber in jedem Training dabei ist, Gas gibt, auch eine Bindung zu Spielern hat, seine Rolle als Jungspieler hier wahnsinnig gut annimmt, so als ein Beispiel zu nennen von jemandem, der vielleicht nicht in der ersten Reihe steht. Deswegen tue ich mir da schwer, irgendjemand hervorzuheben.
Ja. Ich habe Jens Robben, euren Videoanalysten, gefragt, ob er mir mal ein paar Zahlen raussuchen kann, die so ein bisschen die Saison widerspiegeln. Er hat mich dann auf den Artikel auch beim NDR verwiesen. Die arbeiten ja mit Global Soccer Network, mit so einer Datenscouting-Agentur zusammen und haben dazu auch einen sehr interessanten Artikel gemacht. Den kann ich nur empfehlen. Ich nehme nur mal ein paar Zahlen raus, also was Meppen von der Konkurrenz besonders abhebt. Man sollte natürlich auch so sein, wenn ihr Meister seid, dass ihr in vielen Kategorien auf Platz 1 seid, aber wir schauen uns mal ein paar an. Ballbesitz 60,3%, natürlich Rang 1. Passvolumen 489 Pässe pro Spiel, auch Rang 1. Raumgewinn 62,25 Pässe ins letzte Drittel. Offensive 3,06 Tore pro Partie. Abschlussqualität 7,25 Schüsse auf das Tor. Defensive 0,94 Gegentore. Also Zahlen, die du sicherlich auch kennst, die du dir auch angeschaut hast. Und dann haben die sozusagen erzählt oder da herausgefunden, wie der SV Meppen spielt. Und da heißt es, euch ist es gelungen, sehr viele Spiele über Rhythmus, Feldpositionen und Wiederholungen im Aufbau zu kontrollieren. Das ist kein passives oder zirkulierendes Ballbesitzspiel ohne Tiefe. Meppen spielt extrem viele Bälle nach vorne ins Mitteldrittel, ins letzte Drittel und in den Strafraum. Siehst du deine Spielweise, deine Mannschaft gut wiedergegeben durch diese Zahlen und durch diese Sätze?
Es ist so, dass wir auch permanent in der Saison mal wieder auf Statistiken blicken, weil Statistiken ja zwar erstmal das Spiel nicht gewinnen, aber erstmal zeigen können, ist man auf einem guten Weg. Wenn man jetzt beispielsweise sehr viele Ballberührungen im gegnerischen 16er hat, dann ist man dem Vorhaben schon mal sehr nahe. Ich glaube, interessant für unsere Zuhörer und für das Publikum ist halt so die Phasen im eigenen Ballbesitz. Man musste sich mit Sicherheit ein Stück weit umstellen in der ganzen Sache, weil in der Phase zuvor, wenn ich an das erste Regionalliga-Jahr denke, da wurde der Ball nicht lange in den eigenen Reihen gehalten. Es ging relativ schnell nach vorne, es ging um zweite Bälle, es ging darum, hinter die Kette zu kommen. So, wenn wir jetzt darüber reden, dass wir vielleicht auch mal relativ statisch in unserer eigenen Spielfeldhälfte kurz den Ball halten, hat es ja vielleicht den Sinn, dass wir einen Gegner locken, um woanders Räume aufzuziehen. So. Und das ist ja das, also dieses, wir wollen in die Tiefe, aber man kontrolliert in die Tiefe und ich glaube, das sagt sie auch aus, hat Spiel mit Tiefe, viele Pässe, viele kurze Pässe, wir spielen mal den Druck rein, um wieder rauszukommen, wo die Zuschauer dann immer sagen, spiel den Ball da raus, ja, es ist risikoreich, weil wir den Gegner anlocken, uns zu pressen, aber das hat ja einen Sinn, also das ist Teil unseres Fußballs, den wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben und wenn man diese Überlegenheit sieht, der Liga gegenüber, dann macht das ja auch Mut auf das, was kommt, natürlich werden die Gegner viel, viel stärker, aber es ist jetzt nicht so, dass man zufällig aufgestiegen ist. Es ist einfach verdient und das zeigen die Statistiken.
Ja. Und den Gegner locken, das ist ja auch diese Geschichte mit Julius Fünf zur Saisonbeginn. Ich kann mich erinnern, wir haben dann versucht, das sozusagen zu beschreiben, warum es so ist, dass er relativ weit vom Tor steht, dass er viele Bälle hat, weil er ja den Gegner locken wollte dann auch. Aber es war teilweise, man hat bei den Heimspielen manchmal gemerkt, okay, die Zuschauer wurden unruhig, weil sie es vielleicht nicht wussten oder weil sie es nicht verstehen konnten, ne?
Ja, genau. Also das muss man vielleicht auch mal aushalten. Ich glaube, wir sind nicht der einzige Verein mit vielen alteingesessenen Zuschauern, die in diesen Momenten vielleicht ein bisschen Probleme kriegen können. Das muss man aushalten als Leistungssportler. Ich glaube, das hat haben wir geschafft. Unser Publikum hat inzwischen auch ein ganz gutes Gefühl für unseren Fußball entwickelt. Und deshalb haben wir dann gerade auch so viel Spaß zusammen.
Olofemi Smith hat dann auch nochmal den Spirit in der Mannschaft gelobt, dass die sozusagen gemeinsam gesehen haben, so gemeinsam zum Erfolg zu kommen. Für ihn war der Schlüsselmoment das 3:2 zu Hause gegen Drochtersen Assel. Da sagt er, da hat die Mannschaft gesehen, wie gut sie ist und wozu sie imstande ist. Siehst du es auch so?
Ja, also bei uns intern ist das Drochtersen Heimspiel mit Sicherheit eins, was immer wieder genannt wird, wenn wir über den Saisonverlauf reden, weil dieses Spiel ja auch einen besonderen Verlauf hatte. Ich glaube, wir lagen nach 2 Minuten durch den Elfmeter 0-1 hinten. Hast den Tabellenführer zu Gast, schlechter kannst du nicht ins Spiel starten. Und was wir danach gemacht haben, wie wir einfach in unseren Fußball gefunden haben, Drochtersen in Phasen schwindelig gespielt haben, das hat, glaube ich, schon gezeigt, dass wir eine Top-Mannschaft der Liga, trotz der Tatsache, dass wir gerade einen Rückschlag erlitten haben, einfach bespielen können, wenn wir einfach bei uns bleiben. Und mit Sicherheit einer der Schlüsselmomente der Saison, ja.
Okay, dann schließen wir jetzt erstmal hier den Blick auf die Meistersaison ab. Erstmal danke, Lukas, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, für deine Offenheit.
Ja, gerne.
Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Aufstiegstrainer Lukas Beniermann. Danke, dass ihr dabei wart. Denkt daran, dass nächste Woche die Folge kommt, in der wir uns über die dritte Liga unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Servus. Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.